So, liebe Gemeinde, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem wunderschönen Sonntag mit richtig viel Schnee. Ich habe mich sehr gefreut, als ich so viel Schnee gesehen habe. Es ist schon eine lange Zeit her, dass ich so viel Schnee auf einmal sehen durfte. Wir werden uns heute eine wichtige Passage aus der Bibel anschauen, wo Jesus auch geprägt hat. Und in dieser Geschichte werden wir auch eine Antwort auf die Frage bekommen von heute Morgen: Wie können wir in der Bewährungszeit bestehen? Das ist ein sehr wichtiges Thema, da wir immer wieder auch in Versuchung geraten können. Und unser Glaube, der wird geprüft und auch auf die Probe gestellt. Und anhand von der Versuchungsgeschichte von Jesus in der Wüste wollen wir uns diesem Thema etwas nähern. Und es ist gut, wenn wir wissen, wie der Teufel auch vorgeht. Wie konnte Jesus in dieser Versuchung widerstehen? Auch wir als Gemeinde, wir werden angefochten vom Teufel. Manchmal ist uns das ein bisschen bewusster, manchmal ein bisschen weniger. Aber es ist eine Tatsache, dass wir als Christen angefochten sind. Und dazu möchte ich uns heute auch etwas herausfordern. Wir lesen gemeinsam den Text aus Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Soweit zum Bibeltext von heute. Wir schauen uns kurz den Kontext dieser Geschichte an. Wir haben die Versuchungsgeschichte. Vorher wurde Jesus getauft von Johannes dem Täufer, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt, nach der Versuchungsgeschichte, beginnt die Wirkzeit von Jesus. Das heißt, diese Versuchung ist eigentlich auch eine Prüfung, eine Bewährungszeit, wo er nachher, wenn er wirkt, auch eigentlich sich schon beweist, sozusagen, sich bewähren muss, damit er auch diese Vollmacht hat, damit er nachher auch den Auftrag, den sein Vater ihm gegeben hat, realisieren kann. Wieso wird Jesus eigentlich überhaupt versucht? Und die Antwort, die finden wir ja auch schon bereits im Vers 1, damit ihr eben vom Teufel versucht werden kann, damit sich Jesus auch bewähren muss. Aber wie geht der Teufel vor? Wir werden uns heute drei Punkte anschauen, wie der Teufel vorgeht. Was ist seine Strategie? Ich gebe euch die schon mal vorweg. Der erste Punkt ist, der Teufel kommt, wenn wir schwach sind. Der Teufel kennt die Heilige Schrift und verwendet sie gegen uns. Und der Teufel versucht, uns zu bestechen. Ja, der Teufel, der kommt, wenn wir schwach sind. Ich werde jetzt den Bibeltext eingeblendet lassen, weil wir uns immer wieder darauf beziehen werden. Ja, der Teufel, der kommt nicht dann, wenn es uns gut geht. Er hätte ja am Anfang kommen können. Jesus, voll Heiliger Geist, gut gegessen, er ist jetzt parat, wenn der Teufel kommt, kein Problem, ich schlage dich, ich kann bestehen. Nein, der Teufel, der kommt genau dann, wenn wir schwach sind. Er hat Zeit, er wartet den richtigen Augenblick ab. 40 Tage und 40 Nächte hat er gewartet. Und dann ist Jesus so langsam schwach, körperlich am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefastet habt. Vielleicht einen Tag oder drei Tage. Ich habe auch schon mal eine Woche gefastet. Aber wenn man dann 2 Wochen oder 3 Wochen oder so wie Jesus über 5 Wochen fastet, dann ist man körperlich sehr geschwächt. Und dann hat man Hunger. Und dann merkt man auch, dass man so leicht reizbar wird. Man verträgt da nicht mehr so viel. Und dann kommt der Teufel. Dann will er mal schauen. So, Jesus, jetzt wollen wir mal schauen. Und der Teufel, der kommt da nicht und denkt, ja, Jesus, ich möchte dir eigentlich etwas Gutes tun. Nein, er kommt, um uns zu versuchen, um Jesus herauszufordern. Und das hat er dann auch gemacht. Es ist noch interessant, dass Matthäus hier erwähnt, dass es 40 Tage und 40 Nächte sind. Weil im jüdischen Kultus, wenn man da gefastet hat, wie zum Beispiel David, als Jonathan und Saul gestorben sind, hat er den ganzen Tag nichts gegessen. Am Abend hat er aber dann die Fastenzeit gebrochen. Und so lesen wir das auch in 2. Samuel 1, Vers 12. Und Jesus ist hier aber ganz anders. Er isst weder am Tag noch in der Nacht. Das heißt, er hat keine Nahrung zu sich genommen. 40 Tage lang. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Es ist möglich, ohne weiteres. Wir können das auch machen. Das kann unser Facharzt sicher auch bestätigen. Aber es braucht natürlich auch eine gewisse Vorbereitungszeit. Und körperlich muss man auch sehr fit sein, um so etwas auch durchzuführen. Ja, der Teufel fordert Jesus heraus. Und was tut er hier? Er sieht, Jesus, du hast Hunger. Ja, du bist doch Gottes Sohn, oder? Siehst du diese Steine hier? Es hat doch ganz viele Steine, du bist hier in der Wüste. Siehst du die Steine? Sag doch zu denen, sie sollen schön saftige, frische Brote werden. Das ist doch für dich kein Problem. Du bist doch der Sohn Gottes, oder? Oder nicht? Und hier sehen wir, dass der Teufel sehr geschickt vorgeht. Er gibt ihm einen Vorschlag und sät gleichzeitig noch Zweifel. Er hinterfragt die Identität von Jesus Christus. Er sagt ihm, bist du wirklich Gottes Sohn? Wenn du das bist, dann tu das. Aber wenn wir 40 Tage vorher geschaut haben, hat doch der Sohn die Bestätigung vom Vater bekommen. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auch schon seit dem 12. Altersjahr weiß Jesus, wer er ist, im Tempel. Er wusste genau, Gott ist mein Vater. Und das zieht der Teufel hier jetzt vor und versucht, hier Zweifel zu säen an der Identität von Jesus. Wie reagiert Jesus jetzt? Wir dürfen nicht vergessen, er ist immer noch total müde, schwach, hat immer noch Hunger. Ja, Jesus hätte die Macht. Das ist kein Problem für ihn. Er hätte diese Steine ohne weiteres sofort in Brot verwandeln können und dann hätte er sich schön speisen können und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Aber er tut es nicht. Jesus missbraucht seine Macht nicht für eigene Zwecke. Und das ist wahre Stärke. Jesus lässt seine ganze göttliche Vollmacht beim Vater. Und er wird, so wie wir, hundertprozentig Mensch. Und er liegt auch diesen Versuchungen, so wie auch der Teufel uns immer wieder versucht. Jesus kannte solche Versuchungen nicht, als er beim Vater war. Ja, der Teufel hatte auch gar keine Chance, den Sohn Gottes im Himmel zu versuchen. Unmöglich. Aber jetzt, in diesem Augenblick, wo Jesus Mensch wurde und so schwach und hungrig war, kam dieser Versuch. Er war dem Teufel ausgeliefert. Die Reaktion von Jesus, er diskutiert nicht lange rum. Es gibt kein Streitgespräch. Er zieht direkt das Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Geistes? Das Wort Gottes. Amen. Und so ist es. Epheser 6, Vers 17 wird es uns beschrieben. Dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und das zieht er hier. Und dann zitiert er auch gleich aus dem Alten Testament, 5. Mose 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und jetzt konnte der Teufel nichts mehr sagen. Weil er selbst ist ja auch ein Geschöpf. Und er lebt nur, weil Gott ihn durch sein lebendiges Wort am Leben lässt. Der Teufel hat kein Leben in sich selber. Wenn Gott sagt, es ist fertig mit dir, dann ist fertig. Nur Gott selbst ist die Quelle des Lebens. Und nur er lebt ewig. Und das möchte der Teufel natürlich nicht hören. Weil er hat einen anderen Plan. Wir kommen zum zweiten Punkt. Die zweite Versuchung. Der Teufel kennt die Heilige Schrift und er verwendet sie gegen uns. Und dieses Mal geht der Teufel etwas geschickter vor. Er führt Jesus in die heilige Stadt. Ja, und es gibt viele Leute dort, die gehen zum Gebet, zum Tempel. Und an diesem heiligen Ort versucht der Teufel, Jesus zu versuchen, zur Sünde zu verführen. Und der Teufel bietet Jesus hier eine wunderschöne Plattform. Du möchtest doch gehört werden, Jesus, oder? Das ist deine Chance. Eine richtige Show zieht er hier ab mit Jesus und sagt ihm, schau, ich stelle dich schön auf die Zinne, an einen schön hohen Punkt. Ich weiß nicht, das Sprungbrett, 10 Meter im Schwimmbad, vielleicht seid ihr schon mal runtergesprungen. Wenn man da mal runterschaut, denkt man, uiuiuiui, also ich bin ja nicht doof, ich springe da sicher nicht runter. Ja, und die Zinne war wahrscheinlich noch viel höher. Und dann sagt er, ja, spring doch da runter. Und wenn du das überlebst, dann sage ich dir, alle Leute, die glauben dir, die werden dann genau hören, was du sagst. Und wenn du ihnen sagst, du bist der Sohn Gottes, dann glauben sie dir das. So ein Wunder kann bei den Leuten nicht einfach spurlos vorbeigehen. Ja, und der Teufel stellt sich hier sehr geschickt an, denn er zitiert, Achtung, die Heilige Schrift. Er zitiert Psalm 91, 11 bis 12. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jetzt, liebe Gemeinde, jetzt fordere ich euch ein bisschen heraus. Fällt euch irgendetwas an diesem Zitat auf? Also, wenn ihr das Schwert des Geistes dabei habt, nehmt es bitte mal nach vorne. Wer hat es dabei? Sehr gut. Also heute haben wir fast alle ein Handy. Was fällt euch auf? Schaut euch bitte das Zitat mal an und vergleicht es bitte einmal mit dem Zitat, das der Teufel hier zitiert. Ich habe extra keine Folie gemacht. Ich bin absolut abhängig jetzt von euch, was ihr herausfindet. Ich habe die Bibel auch, kann auch nachschauen. Vielleicht, ja. Der Teufel ist sehr geschickt. Sollen wir schauen, ob wir es herausfinden? Okay. Ja, es ist noch ein bisschen mehr. Also ich helfe euch. Der Teufel lässt hier eine Stelle aus. Ihr könnt es auch zu Hause noch einmal nachschauen, als kleine Challenge für zu Hause. Also es ist so, dass der Teufel hier eine Stelle auslässt. Er zitiert zwar das Wort Gottes, aber nicht richtig. Und es erinnert mich immer ein bisschen an die Zeugen Jehovas. Die lassen auch gewisse Dinge weg. Ja, Sachen, die ihnen nicht so passen, ins Konzept passen, die werden einfach mal ausradiert oder nicht erwähnt oder tauchen einfach nicht mehr auf. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber verstehen wir, was der Teufel hier versucht zu tun? Verstehen wir das? Es geht nicht einfach nur ums Zitieren, ums falsch Zitieren, sondern es geht darum, dass der Teufel versucht, das Schwert des Geistes Jesus aus den Händen zu reißen und es gegen ihn zu verwenden. Das ist der Punkt. Haben wir das verstanden? Er versucht das. Aber Jesus, er kennt die Schrift. Er kennt sie sehr, sehr gut. Er hätte auf das Zitat eingehen können und ihm da eine Belehrung erteilen können. Aber vergessen wir nicht, er ist immer noch sehr schwach. Körperlich hat er immer noch voll Hunger. Er macht es anders. Er zitiert eine andere Stelle aus 5. Mose 6, Vers 16. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir dürfen nicht vergessen, der Teufel, der hat seit 2000 Jahren Erfahrungen. Er kennt die Bibel besser als wir alle hier. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir das Wort Gottes auch kennen. Weil der Teufel ist sehr geschickt. Er bietet immer ein bisschen Wahrheit und ein bisschen Lüge. Und das vermischt er dann immer. Das hat schon angefangen im Paradies bei Adam und Eva. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, Gott hat klar gesagt, was Sache ist. Aber der Teufel, er versucht immer wieder Zweifel zu säen. Das macht er sehr, sehr geschickt. Bei uns im Alltag. Ja, wieso sollst du in den Gottesdienst gehen? Wieso sollst du beten? Komm, das bringt doch eh nichts. Du hast ja schon seit 30 Jahren gebetet und es ist nichts passiert. Hör doch endlich auf damit. Das sind so kleine Anfechtungen. Und das müssen wir wissen. Das ist ein geistlicher Kampf, den wir hier zu kämpfen haben. Deswegen brauchen wir das Schwert. Wenn wir es nicht verwenden, ich weiß nicht, wie wir bestehen wollen. Das wird dann schwierig. Gerade wenn solche Versuchungen kommen. Und Jesus ist hier sehr, sehr geschickt vorgegangen. Weil er das Wort Gottes kennt. Jesus weiß auch, der Vater wird ihm Gutes tun. Er meint es gut mit ihm. Er weiß, er muss sich nicht so fürchten, weil der Vater alles weiß und alles sieht und er wird ihm helfen, wenn es nötig ist. Aber Jesus weiß auch, er muss sich nicht einfach einer Gefahr aussetzen, die der Vater ihm nicht aufgetragen hat. Nicht mit der Sünde spielen. Jesus lebt im absoluten Gehorsam gegenüber seinem Vater. Und er tat nichts gegen den Willen seines Vaters. Kennen wir den Willen Gottes? Vertrauen wir Gott? Leben wir auch in solch einem Gehorsam. In der dritten Versuchung hat der Teufel ein sehr verführerisches Angebot. Er hat aufgegeben, die Sohnschaft von Jesus anzuzweifeln. Denn er spricht nicht mehr davon. Wahrscheinlich hat er eingesehen, ja, das wird jetzt schwierig. Die Identität von Jesus Christus, die kann ich nicht anfechten, die kann ich auch nicht anzweifeln und die gerät auch nicht ins Wanken. Und dann führt er ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigt ihm die herrliche Aussicht, wie bei uns im Bündnerland, da ein bisschen weiter oben wohnen, Chapina oder so. Dann schauen wir runter und denken, wow, das ist aber schön. Dann sieht man da einen wunderschönen Fleck und er sagt, schau, das kann alles dir gehören. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrem Glanz. Das kann ich dir alles geben. Du musst nur eines tun, vor mir niederknien und mich anbeten. Wenn du das tust, gehört alles dir. Und der Teufel nützt diese Schwäche von Jesus Christus eiskalt aus. In dem schwächsten Moment kommt er und sagt ihm, komm, bete mich an. Was für ein Angebot für einen Menschen. Wer kann einem solchen Angebot widerstehen? Hier möchte ich noch eine wichtige Bemerkung machen. Es gibt viele Stars, viele erfolgreiche Leute, die dieses Angebot angenommen haben, die in einem Pakt mit dem Teufel leben, die einen Vertrag mit ihm geschlossen haben. Und ich bin zutiefst erstaunt darüber, wie öffentlich auch darüber gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen rumhört, mit dem einen Ohr ein bisschen so in der Welt, immer so, was da so läuft. Aber diese Tatsache kommt auch in vielen Liedern vor, es wird thematisiert. Zum einen, ja, ich habe jetzt da ein paar Lieder, die ich da noch kenne. Zum einen Bushido, den Jüngeren ist der noch ein Begriff, den kennt man, er ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Und er hat ein Lied Mephisto geschrieben. Es geht 10 Minuten, aber da wird diese Realität der Wirklichkeit, diese dämonische Welt, wird da sehr real dargestellt. Und nicht nur er, da gibt es noch unzählige andere. Das könnte man sich mal zu Gemüte führen. 18 Millionen Aufrufe hat dieses Lied. Ein anderes Lied von Sido, Ohne dich heißt das Lied, kann man auch auf YouTube hören. Also sehr empfehlenswert, wer sich da ein bisschen vertiefen will. Es ist, ich muss euch aber auch warnen, es ist sehr hart. Es ist eine Realität, die uns manchmal nicht so bewusst ist. Aber es hat mir einfach auch einen Einblick gegeben in diese Leben. Für uns ist das manchmal immer so, oh, geistliche Welt und so, immer auf Abstand. Ja, ja, das gibt es irgendwie, aber es ist nicht so, ja, so nahe. Es ist sehr nahe. Viele Menschen machen auch Erfahrungen. Und jeder, der damit schon mal Erfahrung gemacht hat, weiß, von was ich spreche. Alle Macht und alles Geld der Welt kann deines sein. Der weltliche Erfolg, der hat seinen Preis. Und viele Menschen haben diesen Preis auch angenommen. Ja? Ja? Ja, also das ist nicht so hundertprozentig klar. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er ihn erdrückt hat, dass es vielleicht noch nicht ganz sichtbar war. Also die Leute haben den Teufel wahrscheinlich nicht physikalisch gesehen. Da gehe ich jetzt nicht davon aus. Aber ich denke, wenn er dann gesprungen wäre, hätten die Leute das dann irgendwie sicher gesehen. Ja. Ja, der weltliche Erfolg, der hat seinen Preis. Wer einen Deal mit dem Teufel eingeht, der opfert seine Seele. Die Bibel bringt das auch zum Ausdruck. In Matthäus 16, Vers 26 heißt es, Matthäus 16, Vers 26, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Jesus bleibt in diesem Vertrauen zu seinem Vater. Und er verlässt die Anbetung Gottes nicht. Jesus wollte den Teufel nicht anbeten. Sonst wäre der Sohn Gottes unter die Herrschaft des Teufels gefallen. Und das geht nicht. Jesus widerstand dem Angriff von Satan. Und er griff sofort zum Schwert des Geistes, zum Wort Gottes. Und er zitiert dann 5. Mose 6, Vers 13. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Was für ein Kampf, den Jesus hier erduldet. Total erschöpft, immer noch voll Hunger. Und der Teufel verzieht sich mal vorerst, zieht sich zurück. Und nachher erlebt der Sohn Gottes die fürsorgliche Art des Vaters, der ihm dann gleich die Engel schickt, die sich um ihn sorgen und sich seiner Schwachheit annehmen. Ja, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Wie Jesus diesen Versuchungen widersteht, auch wir Gläubige, wir erleben solche Versuchungen. Und es ist normal, dass die auf uns zukommen. Wir dürfen nicht erstaunt sein, wenn die kommen. Und es gibt drei große Bereiche, in denen wir angefochten sind. Macht, Geld und Sex. Diese drei Bereiche. Die sind auch im Königsgesetz, im Alten Testament erwähnt. 5. Mose Kapitel 17. Und Jesus wurde in den ersten beiden Bereichen angefechtet. Doch Jesus war in einer ständigen Beziehung zu seinem Vater. Er verbrachte sehr viel Zeit im Gebet. Und das können wir auch im Alltag praktizieren, dieses ständige Verbundensein. Das heißt nicht, ich muss 24 Stunden beten im Zimmer und nichts essen und so. Nein, es geht darum, dass wir in unserem Alltag immer wieder diese Oasen sehen. Wenn wir zur Arbeit gehen, wenn wir aufstehen, 5 Minuten, gehen wir ins Gebet. Herr, danke für diesen Morgen, danke bist du da. Oder wenn wir am Morgen die Losung lesen. Das sind 2 Verse, eine aus dem Alten Testament, die Herrnhuter-Losung, und eine aus dem Neuen Testament. Und so in den Tag starten. Oder wenn wir unterwegs sind mit dem ÖV, manchmal fahren wir 15 oder 20 Minuten noch länger. Wieso nicht einfach einmal die Bibel aufschlagen und ein Kapitel lesen? 5 Minuten. Das ist ja eine kurze Sache. Aber dieses Verbundensein, immer wieder uns Jesus in den Alltag holen, ihn uns vergegenwärtigen, weil er ist sowieso da. Die Frage ist nur, sind wir uns dem bewusst? Sind wir mit ihm verbunden? Und das wünscht er sich. Oder auch wenn wir an der Schlange anstehen, im Kiosk oder im Aldi oder im Coop oder wo ihr hingeht, dass wir uns nicht zuerst aufregen, Mist, jetzt habe ich die falsche Schlange erwischt, ich hätte dort anstehen müssen, jetzt macht die Kasse 2 wieder auf und ich bin an der Kasse 4. Nein, dass wir nicht so denken, sondern dass wir sagen, das ist eine Möglichkeit, ins Gebet zu gehen. Ja, wir können kurz ein kurzes Gebet sprechen, danke Herr, dass du da bist. Vielleicht gibt es auch gerade einen Gedanken, dass wir den gleich mitnehmen und ihn vor dem Herrn bewegen. So diese kleinen Dinge im Alltag. Und Jesus vertraute seinem Vater vollkommen. Unglaublich, dass er diese Macht nicht missbrauchte. Für seine selbstsüchtigen Wünsche. Ja, wir Menschen sind oft so. Wir denken oft an uns selbst. Und da können wir viel von Jesus lernen. Vertrauen wir dem Herrn und lernen wir den Willen Gottes kennen. Es gibt einen allgemeinen Willen, da gibt es noch einen persönlichen Willen, der Herr uns auch sagt. Fragen wir ihn auch danach? Oder leben wir einfach so ein bisschen von Tag zu Tag? machen es so ein bisschen, wie wir denken. Jesus wurde nicht überrascht, als der Teufel kam. Er war vorbereitet auf den Widersacher. Weil er wusste, der Teufel will ihn von seinem zukünftigen Auftrag auch abhalten. Und der Teufel will auch uns abhalten, uns als Gemeinde. Der Teufel hat doch keine Freude, wenn Menschen zum Glauben kommen. Denkt ihr, er lässt das einfach zu? Dass wenn wir ein bisschen, oder wenn wir beten, auf die Straße gehen, Leuten vom Jesus erzählen, dass die Leute, dass der Teufel sagt, ah ja, kein Problem, komm, lass sie gleich in die Gemeinde gehen, die sollen zum Glauben kommen. Da kommen viele Anfechtungen auf die Leute zu. Und ich erlebe es immer wieder, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, die erleben Anfechtungen, das ist unglaublich. In der Gemeinde in Basel hatten wir erst kürzlich, bevor ich hier hingekommen bin, eine Frau, die aus der Hexerei mit dämonischen Mächten zu tun hatte, befreit und ist zum Glauben gekommen. Und die hatte viele schlaflose Nächte, Anfechtung im Gottesdienst, während der Predigt. Ich habe gedacht, das ist ja unglaublich. Aber das ist deine Realität. Das ist deine Realität. Deswegen, wir dürfen nicht überrascht sein, wenn er kommt. Ja, setzen wir unser geistliches Schwert auch ein. Dafür haben wir es bekommen. Es ist nicht einfach zum Spaß. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Staubfänger zu Hause. Wir sollen sie auch aufschlagen und in ihr lesen. Sie hat Kraft. Gott hat Kraft durch sein Wort. Und der Teufel, der nutzt unsere Schwachheit eiskalt aus. Er fragt nicht, ob wir parat sind. Der kommt einfach. Genau dann, wann wir es nicht wollen. Halten wir unsere geistigen Augen auch offen. Sind wir wachsam. Wir brauchen das Wort Gottes, um dem Teufel zu widerstehen. Das brauchen wir. Und ich erinnere mich noch gut an die Zeit im Militär. Diejenigen, die auch Militärdienst geleistet haben, wissen, wovon ich rede. Man bekommt da so eine Dienstwaffe. Ja, so ein Ding, Sturmgewehr, Sturmgewehr 90. Und ich habe gedacht, was soll ich mit dem Ding? Okay, sie wurde mir anvertraut. Sie wurde mein ständiger Begleiter. Ich habe die überall mitgenommen. In die Pause habe ich geguckt, musste sie bei mir tragen, in meiner Freizeit, ja sogar selbst, als ich schlafen gegangen bin, musste sie in den Schlafsack mitnehmen. Die musste bei mir sein. Und so sollte es auch mit dem Wort Gottes sein. Es sollte unser ständiger Begleiter sein. Und ich habe im Militär so eine Gideon-Bibel bekommen, so eine kleine grüne, und ich habe die immer auf mir getragen. Es war so schön. Weil ich da wusste, ich konnte in der Bibel lesen. Und sie war mein Begleiter, immer wieder. Und das ist gut, wenn wir das Wort Gottes dabei haben. Da können wir auch mal nachschlagen. Wir müssen nicht immer gleich die ganze Bibel lesen. Vielleicht sind es einfach nur einzelne Verse. Und wenn wir die immer wieder lesen, dann bleiben die uns ja auch. Ja, das ist nicht so eine große Mühe. Ich weiß nicht, manchmal haben wir so große Vorstellungen, ja, wenn ich die Bibel dabei habe, dann muss ich 20 Seiten lesen. Nein, wir fangen doch mal an mit 2, 3 Versen. Das ist schon super. Wir müssen die Bibel gut kennen. Die Bibel ist das Wichtigste, was wir haben an geistlichen Waffen. Es ist die geistliche Waffe, es ist das Schwert. Und Hebräer 4, Vers 12 drückt es so aus, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes, das prüft uns auch immer. Es tut uns manchmal auch weh, ich erlebe das auch. Dass ich Dinge in der Bibel lese, wo ich merke, ja Herr, du hast recht, es tut mir weh, aber es ist gut. Es ist gut, wenn der Herr mich auch zurechtweist, wenn ich wachsen darf im Wort. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen. Der Teufel kennt sie auch. Und er kann sie auch gegen uns verwenden, wenn wir nicht achtsam sind und sie nicht gut kennen. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Da hilft uns die menschliche Weisheit nicht viel weiter. Da kommt es an ihre Grenzen. Das drückt Paulus auch aus in 1. Korinther 2, Vers 13. Denn da heißt es, und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Und das ist auch ein Geheimnis. Und ich wünsche mir, dass wir da noch viel tiefer eintauchen. Und jetzt kommt mein persönlicher wichtigster Punkt. Gehen wir keine Kompromisse mit dem Teufel ein. Der Teufel versucht uns zu bestechen. Wenn er weiß, ja, das sind Christen, okay, sie bleiben Christen, kann sie jetzt nicht wieder zu mir ziehen. Das haben sie irgendwie verstanden einmal. Aber dann versucht er uns zu bestechen. Er will uns machtlos machen. Er will uns das Wort wegnehmen, er will uns Zweifel säen. Und das ist seine Strategie. So geht er vor. Angst und Zweifel einreden. Ja, du musst doch nicht in die Gebetsstunde gehen. Chill doch lieber ein bisschen zu Hause. Du brauchst doch keine Gemeinde. Du und Jesus, ihr zwei seid die Besten. Best Friends. Aber das lese ich in der Bibel nicht. In der Bibel heißt es, wir sollen zusammenkommen. Wir sollen eine Ortsgemeinde aufsuchen. Wir sollen die Beziehung zu unseren Geschwistern pflegen. Es ist nicht einfach ein schöner Club zu Hause. Da würden wir uns ein bisschen treffen und ein bisschen Spaß haben. Nein, Gott wünscht sich, wir sollen um die Einheit ringen. Das ist Gott ein großes Anliegen. Dass wir die Gemeinde, die weltweite, auch geistliche Gemeinde nicht vergessen. Die verfolgten Brüder und Geschwister. Denken wir an sie auch. Und pflegen wir die Gemeinschaft. Und es ist so schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich. Schön seid ihr da. Und das ist es eben, Gemeinde. Gemeinschaft haben. Ja, und wenn der Teufel kommt, dann dürfen wir einstimmen, wie Paulus zu Timotheus gesagt hat, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und der gleiche Geist, mit dem Jesus Christus erfüllt war, mit dem sind auch wir Christen erfüllt. Ist uns das bewusst? Ist nicht einfach nur eine Kopfsache. Ist das in unserem Herzen und leben wir das? Haben wir dieses Feuer? Was ist für uns heute wichtig? Das Allerwichtigste ist, dass wir im Sieg leben von Jesus Christus. Denn er ist der Sieger, er hat den Teufel besiegt. Und als Jesus alle Versuchungen vom Teufel überstanden hat, das zeigt, dass eben Gott auch eine Strategie hat. Und die Strategie war besser als die vom Teufel. Denn so konnte die Liebe Gottes über den Tod triumphieren, über die Sünde triumphieren. Jesus hat am Kreuz über Sünde, Tod und Teufel gesiegt. Und mit ihm verbunden leben auch wir als Sieger mit ihm. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er es vollbracht hat. Und deswegen brauchen wir diese Verbindung. Sehr wichtig. Vielleicht denkst du, ja, aber meine Sünden, ich habe da eine Sünde, die trage ich schon so lange mit mir. Jesus kann mir doch jetzt nicht verzeihen, ich bin schon so lange Christ und es lähmt mich, ich weiß es, es lähmt mich im Vorwärtskommen, im Glauben. Dann darf ich dir wirklich zusprechen und das ist eben auch die Kraft, wenn wir das Wort Gottes kennen, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder auch im 1. Johannesbrief 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich möchte schließen mit der Eingangsfrage: Wie können wir in der Bewährungszeit bestehen? Wichtig ist, dass wir wissen, ja, Versuchungen kommen, wir können uns darauf vorbereiten. Bleiben wir im Gebet als zweites mit Jesus verbunden und lernen auch den Umgang mit dem Schwert, mit dem Wort Gottes, damit wir auch in diesen Anfechtungen widerstehen können. Wenn der Teufel uns da komische Gedanken einflößen möchte, dann zitieren wir das Wort Gottes und halten es ihm entgegen. Es kann uns da nicht mehr beeindrucken, seine Zweifel. Ein gestandener Christ, der erliegt solchen Versuchungen nicht so schnell. Aber das heißt eben, dass wir das Wort gut kennen müssen. Das heißt auch, dass wir uns auch Zeit nehmen dürfen, die Möglichkeit nutzen im Alltag. Also wenn wir jetzt jede Woche einen Bibelvers auswendig lernen, das ist nicht so viel, ich weiß nicht, wie viel Aufwand man da hat, keine Ahnung, eine halbe Stunde pro Woche, und dann hat man in einem Jahr 52 Verse. Das ist doch heftig. Also, das wäre schon noch was, oder? Nur so ein Gedankenanstoß. Und drittens, wir Christen, auch wenn der Teufel kommt und sagt, ja, du bist ein Loser, du hast verloren, du schaffst es nicht, dürfen wir wissen, du hast hier nichts mehr zu melden. Wir leben im Sieg Jesu, wir stehen unter dem Blut Jesus Christus und er hat den Sieg vollbracht. Schauen wir auf das Kreuz und dann wissen wir, was Sache ist. Er hat den Teufel überwunden. Was für ein grandioser Sieg. Und das dürfen wir uns immer wieder auch im Bewusstsein vergegenwärtigen. Und jetzt habe ich euch noch ein paar Gedanken, Anstöße. Und dann nehmen wir uns einfach Zeit. Und ich möchte hier keinen Druck machen. Ihr müsst nicht immer alles gleich mitmachen. Aber vielleicht greift ihr euch nur etwas aus dem heraus. Und dann nehmt ihr das mit, bewegt das. Und wenn ihr ganz mutig seid, dann sagt es noch jemandem. Hey, ich möchte das und das mir vornehmen. Du darfst mich auch nächste Woche fragen, wie es läuft. Das hilft manchmal auch, wenn wir den Leuten in unserem Umfeld etwas sagen, was wir uns vorgenommen haben. Weil wenn zwei Köpfe daran denken, dann ist es immer gut. Das hilft. Ja, der erste Punkt. Gibt es in meinem Leben Kompromisse, die mich hindern, im Glauben zu wachsen? Welche zwei Bibelstellen könnte ich in den nächsten zwei Wochen auswendig lernen? Könnte ich mir täglich über den Tag verteilt, so ungefähr 20 Minuten, Zeit nehmen für Gebet und Bibellesen? Ich habe da eine kleine Rechnung gemacht, also sie stimmt nicht ganz. Ich habe da noch ein bisschen spatzig. Es gibt ja Leute, die sind nicht alle mit dem Zug, mit dem ÖV unterwegs. Ja, 5 Minuten, wenn ich aufstehe, die ersten 5 Minuten mir Zeit nehme, vielleicht für die Losung zu lesen. Oder wenn ich unterwegs bin, mit dem Zug oder mit dem Bus, 5 Minuten. Oder in der Mittagspause 5 Minuten. Oder am Abend, vielleicht hat man dann 10 Minuten Zeit. Wenn man schlafen geht, vielleicht nochmal 5 Minuten. Und dann sieht man, das summiert sich ja, ist ja unglaublich. Ja, und das Losungsbuch der Herrnhuter, das ist auch so eine tolle Möglichkeit. Also mir hilft es. Ich bin jetzt auch ein bisschen moderner. Früher hatte ich es in Buchform, jetzt habe ich es auch als App. Und das begleitet mich jeden Tag. Oder die Abreißkalender sind super. Dass man einfach das Wort Gottes im Tag, im Alltag bewegt und es uns auch begleitet. Einfach so ein paar Gedankenanstöße. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, vielleicht nehmt ihr euch etwas vor, macht es mit Gott ab, versprecht es ihm doch, oder ich weiß nicht genau, wie ihr das machen wollt. Macht euch Gedanken darüber. Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit und ich schließe dann mit einem Gebet.